Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und sitze in Wien, war aber am Wochenende in Tirol, leider nicht in Kitzbühel, dafür selber Skifahren. Und ich habe am Sonntag auch den Tobias Ruf in Rosenheim besucht. Grüß dich, Tobias.
Servus, Lukas. Servus an alle da draußen. Und ja, da habe ich ihm schon berichtet. Hoi, der Linus Strasser. Ja. Der liegt gut im Rennen. Wir haben noch was vor heute. Ja. Ja. Dann sind wir mit den Hunden spazieren gegangen und da habe ich dem Lukas schon so was auf den Weg mitgegeben, dass was Großes passieren könnte heute. Und es ist passiert. Es war das Kitzbühel-Wochenende. Ein würdiger Anlass natürlich, um sich wieder mal nach kurzer Zeit zu sehen. Und lass uns über alles sprechen. Ich freue mich drauf. Und das war mein langes Hallo an dich und an alle da draußen.
Servus. Ich würde aber gern beginnen mit einem anderen Kitzbühel-Sieger, der, also das haben wir jetzt schon wieder vergessen in den letzten Tagen eigentlich, der unter der Woche das Karriereende verkündet hat. Das ist der Thomas Dresen. Der ist das Training gefahren, hat dann am Freitag das Rennen ausgelassen und ging am Samstag quasi zur besten Sendezeit nochmal an den Start, auch bei gutem Wetter, kam gesund im Ziel an, nicht mehr das allerletzte Risiko gegangen und war vor allem im Zielschuss noch richtig schnell, hat da richtig gute Zeit gehabt und dann habe ich im UF hat er erzählt, er wollte eigentlich im Zielschuss die Top-Geschwindigkeit aufstellen und hat sich dann geärgert, dass er das nicht geschafft hat. Aber dann eine großartige Szene im Ziel, gell? Ihm sind irgendwie die Tränen gekommen und genau zu dem Zeitpunkt, wo er irgendwie, wo es alles rausgebrochen wäre aus ihm, kommt mir so ein bisschen vor, kamen die Gratulanten in den Zielraum hinein, die DSV-Teamkollegen und auch Domme Paris war dabei, haben ihm da Champagner-Tusche gegeben. War sehr schönes Bild. Tobias, jetzt vielleicht auch gleich für dich die Frage, welche Bedeutung hatte Thomas Dresen für Deutschland? Haben die Leute vor allem auch wegen ihm wieder ein bisschen mehr Skirennen verfolgt? Kann man das so sagen oder ist das auch zu übertrieben oder ist das durchaus so gewesen?
Die Leute waren schon da wegen Felix Neureuther. Mhm. Der hatte im Endeffekt das Skifahren der Herren wieder wach geküsst. Mhm. Also sie waren schon da, aber haben dann natürlich gesehen, so klar, Felix mit seinen überragenden Erfolgen im technischen Bereich und plötzlich war dieser Speed-Bereich, der lag ja echt über sehr, sehr lange Zeit, lag der brach und dann 2018, Kitzbühel. Und da kommt Thomas Dresen und gewinnt dieses Rennen. Mit seinen 24 oder was er damals war. Ja, und das hat im Endeffekt diese Abfahrtssparte, diese Speedsparte, die hat er wachgeküsst. Und er hat dafür gesorgt, dass da die Leute auch wieder nicht nur eingeschaltet haben, sondern auch mit Hoffnungen eingeschaltet haben, dass da was geht. Mhm. Und das, was gegangen ist, hat er natürlich mehrfach unter Beweis gestellt. Und ja, er ist der erfolgreichste Abfahrer, den Deutschland je hatte. Das spricht sehr, sehr klar für das, was er konnte, was er eigentlich noch kann, was aber der Körper nicht mehr zulässt. Und das, ja, der ist jetzt 30. So, wir müssen uns mal umschauen. Der hört jetzt auf in dem Alter, in dem Cyprien Sarrazin seine Karriere, wo auch immer die noch hingeht, ich glaube, über den redet man dann später, da muss er im Endeffekt aufhören, weil der Körper es nicht zulässt. Und es ist jammerschade für nicht nur für die deutschen Skifans, sondern, ja, du hast es angesprochen, und da waren nicht nur die Deutschen und Domme Paris unten, ein Odermatt ist hin und hat ihn als Legend auch bezeichnet und ein Sarrazin, sie waren alle da und wollten sich alle von ihm verabschieden, der einfach ein so guter Typ ist. Und ja, wo das alles hätte hinführen können, wenn der gesund geblieben wäre, boah, the sky is the limit. Also da war so, so viel möglich. Aber ja, es ist Spitzensport und vor allen Dingen in diesem extrem körperlich anspruchsvollen Sport wie dem alpinen Skisport. Wenn es da nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Aber von ihm bleiben seine Erfolge, Also diese Siege, auch wo er gewonnen hat, Kvitfjell, Lake Louise, Garmisch, Saalbach, Hinterglemm und natürlich Kitzbühel, wo alles begann. Hm. Ja, sowas bleibt und das alles innerhalb von 3 Jahren, gell? Diese Siege. Dann ging es los mit den Verletzungen. Also er hatte einen extrem kurzen Peak, der so viel länger hätte gehen sollen eigentlich und der noch so erfolgreich hätte sein können. Aber es ist, wie es ist. Und es bleibt einer, der da definitiv seine Spuren hinterlassen hat, auf den Pisten, aber auch abseits. Das ist echt ein guter Typ gewesen. Ja, vor 7 Jahren, erstes Interview, da war ich im Wintersportbereich echt noch ein sehr, also das heißt kleines Licht, das bin ich im Endeffekt für die Bedeutung auch heute noch, aber ein recht unerfahrener Reporter damals noch. Mhm. Thomas hat mich immer, uns alle, ja, wir haben mal Einzelinterviews gemacht, in Gruppen Interviews gemacht. Er hat immer mit dir ganz normal gesprochen. Mhm. Ja, da war nichts aufgesetzt, nichts gekünstelt. Du konntest gut mit ihm reden, aber er ist dann auch mal reingegangen und hat dann gesagt, so, jetzt Moment mal, da habe ich eine andere Meinung. Ja, nichts, was dann einstudiert und Mediencoaching und hier und ich sag jetzt mal Sachen besser nicht und so weiter. Wie oft habe ich denn hier Einspieler von der Einkleidung mitgebracht? Mhm. Habe ich immer vorab gesagt und normal, wenn wir unsere Einzelgespräche führen, sagt man, hey, hab mit XY gesprochen, war cool, ich erzähl mal davon. Hier habe ich dir immer vorab geschickt, habe gesagt, Lukas, musst du die anhören. Wie mhm. er damals über Red Bull gesprochen hat, erinnerst mhm. du dich? Und das Ende dieses Sponsorenvertrages und wo er auch gesagt hat, ey Leute, die haben mich echt nicht gut behandelt und so kann es dann auch laufen. Überhaupt keine Kritik jetzt an Red Bull, aber wie klar er da immer war oder mhm. diese Thematik, die wir jetzt die ganze Zeit hatten mit Klimawandel und Zöllen und hier und da. Er hat da immer klare Position bezogen, hat nie die Konfrontation gescheut und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Job wirklich gerne mache, weil es solche Leute gibt, mhm. mit denen du wirklich dann auch offen diskutieren und sprechen kannst. Und er hat mich da immer mitgenommen und fand das immer gut. Auch wenn ich in manchen Positionen nicht seiner Meinung war, haben wir ausgetauscht und er hat meinen Punkt respektiert, ich seinen. So soll es laufen und dahinter lässt er auch kommunikativ, was die Außendarstellung angeht, eine sehr, sehr große Lücke. Und er liebt das Skifahren so sehr, dass er jetzt auch deswegen aufhört. Klingt mhm. im ersten Moment paradox, mhm. aber er will auch in Zukunft in diesem Bereich was machen. Wie es genau aussieht, weiß er auch noch nicht. Ich dachte, glaube er selber, hat auch erst vor kurzem dann die Entscheidung getroffen,
ja.
dass es zu Ende geht. Gerade diese Wengen-Thematik, über die haben wir ja letzte Woche gesprochen. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, Leute, hab so ein Gefühl, geht zu Ende. Auch, dass er sagt, ja, er will da nicht um Platz 25 mitfahren. Er will mit seinen Kindern später noch Sport machen. Es waren genau die Worte, die er dann auch auf seiner Pressekonferenz gewählt hat. Woher, jetzt will ich nicht sagen, ah, oh, Mensch, kenne ich mich gut aus und habe ich eine tolle Antizipationskraft. Nein, das liegt daran, weil er immer so offen kommuniziert hat. Mhm. So, deswegen war es im Endeffekt, was ich letzte Woche gesagt habe, ist dann so eingetroffen. Und das liegt nicht jetzt an, dass ich so ein toller Journalist bin, sondern weil er so toll und offen immer mit uns kommuniziert hat und deswegen man die Dinge da auch rauslesen konnte. Ja, emotional, mega, seine Geschichte mit seinem Vater, der 2005 beim Seilbahnunglück in Sölden ums Leben gekommen ist. Da war Thomas Dresen 11 Jahre alt und ja. Er war Trainer. Er hat im Endeffekt diese ersten Schritte so krass geprägt. Und wenn du als 11-Jähriger so eine Erfahrung machst, die nimmt da sein ganzes Leben mit und das war Teil der Geschichte und er ist auch damit nie hausieren gegangen, sondern hat das als guter Charakter, wie er ist, im Endeffekt auch so privat gehalten, wie es gehört. Und deswegen, ja, hey, er wird mir wahnsinnig fehlen auf diesen Terminen, auf diesen Klassentreffen, wie ich sie immer nenne, wenn wir die Möglichkeit haben, sie in Ruhe zu treffen, nicht im, in der Hektik eines Saisonverlaufs, sondern vor Saisonen, nach Saisonen, war es immer eine Freude. Ich bin immer als erstes zu ihm gelaufen. Und er hat gesagt, ah ja, Christi, für euch habe ich noch was. Hat er jedes Mal gesagt. Dann wusste ich schon, ach, der Tom hat schon wieder was vorbereitet. So, okay. Und, ja, der Deutsche Skiverband muss alles, alles, alles tun, was möglich ist, diesen Mann zu halten. Mhm. Weil er so unheimlich wichtig war, noch ist und in Zukunft werden wird. Und da wirklich mein Appell, bitte, bitte, so ein menschliches Juwel muss man halten. Und bin super gespannt, wohin der Weg geht. Dass er das ganz große Rampenlicht nochmal sucht, nee, dafür ist er nicht der Typ. Da ist ein Felix Neureuth ein anderer Typ, ja, auch familiär geprägt. Das ist völlig unkritisch jetzt. Und Felix macht diese Rolle auch ganz toll und Werbespots hier und da und in den Entertainment-Shows und so weiter. Da ist einfach Felix Neureuth ein anderer Typ als Thomas Dresen. Aber dieser Mann muss dem Sport und der Deutsche Skiverband ist nicht gesegnet auch mit einer Fülle an solchen Charakteren. Und da muss er dabei bleiben, wie in welcher Form auch immer. Und eine Brücke schon ganz später zu Linus Strasser. Irgendwie ist ja auch Österreich hier so ein bisschen immer mit ihm durchgegangen. Er wohnt, er lebt in Oberösterreich. Er ist mit einer Österreicherin verheiratet. Der Vater ist tragischerweise in Österreich gestorben. Sölden ist immer Teil seines Lebens auch geblieben. Und diese enge Bindung rührt auch aus diesem Zwischenfall damals. Sein größter Sieg war in Österreich, in Kitzbühel. Sein letzter Sieg war in Österreich, Saalbach-Hinterklemm. Und sein letztes Rennen ist er in Österreich gefahren, Lukas.
Ja.
Das zeigt seine Bindung zu Österreich. Meine Bindung nach Österreich bist natürlich in erster Linie du. Wie wurde er denn in Österreich wahrgenommen? Haben wir selten drüber geredet, wird mich aber jetzt an der Stelle, glaube ich, ein guter Anlass, mal zu fragen, wie jetzt du natürlich einerseits, aber auch alles in medial und was Öffentlichkeit angeht, wie man da Thomas Dresen gesehen hat.
Grundsätzlich muss man sagen, dass das sehr oft erwähnt wird, wenn es einen Österreich-Connex gibt bei Sportlern. Das ist in Deutschland nicht anders, wenn da irgendein Fußballverein ist, wo ein deutscher Jugendnationalspieler spielt, dann wird er auch erwähnt. Aber in Österreich vielleicht noch ein Stückchen mehr, ja. Und da es halt viele Österreicher gibt in diesem Weltcup, wird dann auch mal erwähnt, dass der Serviceman oder der Physiotherapeut von XYZ halt Österreicher ist oder mal in Österreich irgendwas Legendäres gemacht hat oder irgend sowas. Das wurde natürlich oft erwähnt, dass der Thomas Dresen in Österreich lebt. Und ich meine, der gibt sich ja extrem sympathisch in solchen TV-Interviews. Jetzt hat er beim ORF war er noch quasi nach dem Rennen, da ist der Armin Assinger, der Experte, der moderiert die österreichische Version von Wer wird Millionär, die Millionenshow. Und der Dresen sagt zum Schluss noch, ich bin ein Riesenfan von der Millionenshow, wollte ich da immer schon sagen, zum Assinger. Und der Assinger freut sich wie nur was. So schafft das halt auch aufzufallen, ja, extrem angenehm. Ja, aus journalistischer Sicht hast du es eh auch schon abgebildet, extrem dankbarer Gesprächspartner. Er hat auch über seine mentalen Probleme während der langen Verletzungspause gesprochen, offen, was ich ihm wirklich zugute halte. Und er hat erwähnt jetzt auch in dieser Woche, dass er sich die Siegfahrt von Kitzbühel damals angeschaut hat, jetzt in dieser Woche wieder, und gemerkt hat, da komme ich nicht mehr hin, körperlich. Und das ist der Grund, warum es gescheiter wäre, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Ja, aber von dieser Siegfahrt, Tobias, hängt ja in deinem Wohnzimmer ein Schnappschuss. Ich sehe ihn sogar jetzt, wenn wir hier miteinander sprechen über Zoom und aufnehmen. Was hat es damit auf sich? Du hast ein Bild von Thomas Dresen und seiner Siegfahrt im Wohnzimmer hängen.
Sprung, Hausbergkante, unten vollbesetztes Stadion. Ist für mich ein ikonischer Moment der deutschen Sportgeschichte. Und ja, habe ich hier verewigt. Und Tom springt weiter. Ja? Mhm. Springt, solange ich hier in dieser Wohnung bin. Und das wird hoffentlich noch lange so sein. Springt und fährt er in meinem Herzen weiter. Und er ist für mich ein ganz, ganz besonderer Sportler. Ganz besonderer Wegbegleiter für mich auch beruflich. Und deswegen, du warst ja in meinem Wohnzimmer, da hängen einige Bilder auch von Wintersportszenen und so weiter. Die sind jeweils ohne Protagonisten. Er hat den Weg geschafft. Und deswegen, Tom, danke für alles. Wirklich, wirklich toll, tolle Zeit, tolle Karriere. Und hier in Rosenheim, da springst du Tag und Nacht die Hausbergkante runter. Und deswegen.
Sehr schön. Ja. Ich bin ja gespannt. Also ich könnte mir ja vorstellen, der wäre ein irrsinnig interessanter Co-Kommentator. Ich würde mich extrem freuen. Vielleicht macht er das so hin und wieder mal. Du hast gemeint, so medienwirksam, Typ, der viel gerne in der Öffentlichkeit steht, ist er nicht. Aber vielleicht fühlt er sich ja dann irgendwann mal wohl, in so einer Kommentatorenkabine zu sitzen. Und ich glaube nämlich sicher, dass der auch offen reden wird und interessante Insights gibt.
Da vielleicht nicht, dass man mich missversteht. Wenn es um Skisport geht, dann will er darüber wieder sprechen. Aber jetzt diese ganze andere Thematik, die man bei einem Felix Neureuther zum Beispiel sieht, wo es dann in Game-Shows geht und Werbespots hier und da und diese Popularität, die ein Felix auch über den Skisport hinaus hat. Da sehe ich Dresen nicht, aber wenn es ums Skifahren geht, da sehe ich ihn. Und das könnte ich mir schon auch vorstellen.
Ja, alles Gute für die Karriere danach sozusagen. Thomas Dresen also hat seine Karriere im aktiven Skirennsport beendet. Bevor wir zum sportlichen Teil kommen und über die Rennen in Kitzbühel und auch in Jasna reden, kommt jetzt noch ein Hinweis unseres Werbepartners. Und der Werbepartner ist BoaFit. Die Firma, die hat mehr als 5 Jahre lang gearbeitet und entwickelt, unter anderem mit der Hilfe von Benny Reich, wir hatten ihn hier auch schon zum Interview, an einem neuen Verschlusssystem für Skischuhe. Ja? Nicht die klassischen Schnallen, sondern das passiert über einen Seilzug, den man ziemlich einfach mit einem Rädchen bedienen kann, damit der Schuh besser an deinem Fuß passt. Ich habe das jetzt am Wochenende getestet, war in Tirol Skifahren und habe zum ersten Mal gemerkt, was es bedeutet, wenn du keinen Hobby-Skischuh quasi an den Füßen hast, sondern einen wirklich guten. Also man spürt die Performance wirklich schnell, man spürt, dass das ein ganz anderes Reaktionsverhalten ist. Die Kraftübertragung auf den Ski, das ist wirklich bemerkenswert. Der große Vorteil an diesem System ist eben, mit BoaFit kann man den Skischuh millimetergenau einstellen. Ja? Das hört man zum Beispiel, wenn man an dem Rädchen dreht, um dann den präzisen Fit für die Schuhe zu bekommen. Einmal am Rädchen drehen und dann ist der Schuh enger. Und wenn es zu eng ist, kann man das Rädchen ein bisschen herausziehen aus dem Schuh und dann lockert sich der Seilzug auch automatisch wieder und das ist wieder locker. Ja. Beim System und schließt eben die Schale den Fuß gleichmäßig und das sorgt dafür, dass die Ferse auch einen optimalen Halt hat, die Kante in der Folge, die Kante vom Ski optimal greift. Das System funktioniert auf harten Pisten, habe ich das jetzt getestet am Wochenende bei Minusgraden im zweistelligen Bereich. Ihr könnt euch das ja mal anschauen, wenn euch das interessiert, unter www.boafit.com. Da findet ihr alle Infos und wie das ausschaut und funktioniert unter www.boafit.com.
Du
Tobias, kommen wir zu den Abfahrten in Kitzbühel. Ziemlich angenehm, dass die Topfahrer das so machen, dass sie beide Rennen gewinnen, in Wengen, der Odermatt, beide Abfahrten gewonnen. Dann können wir eben immer im Singular eigentlich reden. Odermatt, der Wengensieger. Und jetzt ist es Cyprien Sarrazin, der Kitzbühel-Abfahrtsieger. Ja? Sowohl am Freitag als auch am Samstag. Ich glaube, du hast sogar schon ganz leicht den Kopf geschüttelt, wie ich den Namen gesagt habe, weil der einfach ja, das Maß aller Dinge ist. Am Freitag bei ein bisschen schwierigeren Bedingungen, bei leichtem Schneefall, aber trotzdem würde ich sagen, noch relativ fairen Bedingungen. Da gab es ein enges Rennen, ja. Da hat sich Cyprien Sarrazin ja ziemlich knapp durchgesetzt vor Florian Schieder, zu ihm kommen wir auch gleich, und Marco Odermatt. Am Samstag dann allerdings bei strahlendem Sonnenschein, ja, da hat der Sarrazin der Konkurrenz fast eine Sekunde abgenommen. 91 Hundertstel auf Marco Odermatt, der ist da wieder Zweiter geworden dann. Dominik Paris auf Platz 3 schon 1,44 Sekunden hinten. Cyprien Sarrazin, vor allem müssen wir noch reden über diesen epischen Jubel von ihm am Samstag. Da schnallt er sich die Ski ab und springt auf die Bande. Er hat dann erzählt, das hat er sich im Vorhinein ein bisschen überlegt, das Ganze. Aber das war ziemlich episch. Vielleicht auch Inspiration von Marco Odermatt in Adelboden mitgenommen, die Werbebande oder diese Luftbanden da mitzunehmen und einzubauen im Jubel. Das war ein extrem cooler Moment. Cyprien Sarrazin, wirklich so ein bisschen das Maß aller Dinge derzeit und unglaublich, was der zu leisten imstande ist, oder?
Der ist völlig bekloppt. Also, Das war die 14. Abfahrt, gell?
Ja.
Der ist völlig irre. Und ich habe ja nach was, Wengen oder Adelboden, dieses Bild von Marco Odermatt.
Das war in Adelboden, genau. Mhm.
Und da habe ich ja gesagt, Sportfoto des Jahres, okay.
Ja.
Können wir schon wieder streichen, wie er dann da oben steht und völlig ausrastet. Grandios. Für mich eigentlich sogar die Szene des Wochenendes, der Blick von Marco Odermatt am Samstag.
Ja. Mhm.
Weil zum Zeitpunkt, als Odermatt mit der Startnummer 7 im Ziel war, war Ryan Cochran Siegel mit der Startnummer 6 vorne. Mhm. Und der Odermatt hat ihm 1,3 abgenommen. Und wenn Odermatt mit so einem Vorsprung ins Ziel fährt,
ja,
und ihr habt es gesehen, Odermatt, der will Kitzbühel gewinnen. Der will das gewinnen. Mhm. Und er hat gedacht in dem Moment so, boah, schaut auf die Zeit und denkt sich so, ja, bist, ja, das hat er. Ich glaube, er hat in dem Moment gedacht, das habe ich gewonnen.
Ja.
Das habe ich geschafft. Und dann kommt der Sarrazin und nimmt dem eine Sekunde ab. Und dieser Blick von Odermatt, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Der hat's nicht mehr gecheckt, was das für ein Bekloppter ist. Und es haben viele gesagt, das war Stefan Eberharters Fahrt 2004. Mhm. Wird immer als die beste Fahrt, die je in Kitzbühel gemacht wurde, bezeichnet. Man wird nie wissen, was ist die beste Fahrt überhaupt, weil es ändern sich natürlich Dinge, es sind andere Bedingungen und so weiter und
so fort. Die Traverse, die ist jetzt auch heutzutage ganz anders gesteckt, nicht? Um ein bisschen Tempo so rauszunehmen. Ja, immer genau. Ein bisschen ein paar Anpassungen. Ja. Mhm.
Genau, richtig. Aber Odermatt führt 1,3 und dann kommt der und nimmt dem Odermatt fast eine Sekunde ab. Völlig gestört, ey. Und der, als würde der überhaupt auch nie nachdenken. Ja, also es heißt ja immer, zu gewinnen ist vergleichsweise einfach. Siege zu bestätigen, das ist die wahre Kunst im Sport. Ist dem alles wurscht? Ist dem seine 14. Abfahrt? Und der steht da oben und fährt den allen derart um die Ohren, dass du nur noch, da kannst gar nicht mehr schlackern mit den Ohren, da fallen die einem Normalsterblichen ab. Also das ist, mir fehlen die Worte im positiven Sinne und das ist so unfassbar cool zu sehen, dieses Duell, dieser Vergleich. Und der Hund wird dafür sorgen, dass der andere Sauhund noch besser wird. Weil das lässt Odermatt nicht auf sich sitzen. Und der wird jetzt richtig ackern. Und das ist so cool zu sehen. Und ich bin völlig perplex, welche Überraschungen dieser Sport doch immer wieder hervorbringt. Und Sarrazin, wenn es am Ende in unseren Awardshows die Überraschung des Jahres, können wir jetzt schon Teil der Awardshow vorwegnehmen. Grandios, geil. Ja, ja. Macht total Spaß. Und dann geht es am Abend in diese berüchtigte Bar, The Londoner, Kitzbühel.
Ja.
Und die zwei machen weiter, wo sie aufgehört haben. Oberkörperfrei, eine Party gefeiert.
Genau.
Alles, aber alles kollegial und alles wirklich auf einem Level. Dafür liebe ich den Sport, dafür mache ich den Beruf auch. Wenn ich solche Bilder sehe, dann, man zweifelt oft als Sportjournalist doch an manchen Stellen, puh, über wen berichtet man hier eigentlich, aber solche Bilder versöhnen für alles, was an Negativen da ist. Geil. Ja. Krasse Geschichte. Unglaublich. Der hat jetzt zweimal Kitzbühel gewonnen. Einfach von Freitag weg, schwierige Umstände, Samstag Laborbedingungen, Feld zerlegt.
Ja.
Brutal. Brutal.
Ja. Genau. Ja, oder Matt ganz laut Let's Go geschrien. Dann hat er erzählt, ja, 2 Minuten später habe ich dafür die Quittung präsentiert bekommen, fürs zu starke Jubeln. Und er hat jetzt schon gesagt, das ist ein ganz großes Ziel für nächstes Jahr. Also vielleicht ist es sogar gut, dass er es jetzt nicht gewonnen hat. Das wird er im Training im Kopf haben. Dafür trainiert er dann. Er hat schon vor der Saison eigentlich ausgesprochen, dass das eines der großen Ziele ist, mal Kitzbühel-Sieger zu werden. Das Ziel bleibt bestehen, ja. Kann das in einem Jahr wieder probieren. Herrlich. Sarrazin am Freitag, bis kurz vor Schluss, noch nicht der Sieger, ja. Weil bei der letzten Zwischenzeit, da hat er sich dann noch strecken müssen. Da hat er eigentlich erst ganz unten gewonnen, das Rennen. Wir müssen über Florian Schieder reden, ja. Der Simon hat uns geschrieben auf Instagram. Er hört uns aus Südtirol zu. Grüße an dieser Stelle. Nach Südtirol. Freut uns sehr, dass wir auch dort gehört werden. Und er hat uns darauf aufmerksam gemacht, Tobias, dass wir ja immer Deutschland, Österreich, Schweiz besprechen, aber in Südtirol spricht man schon auch Deutsch und da könnte man ja ruhig auch regelmäßiger über die Südtiroler reden. Und er hat gesagt, die Nicole De Lago haben wir letzte Woche gar nicht erwähnt, die aufs Podest gefahren ist.
Hat er recht, ja. Ist mir auch aufgefallen, ja.
Genau. Ja. Schieder, ja, Zweiter in Kitz, wiederholt, zum wiederholten Male. Letztes Jahr auch schon am Freitag in der Abfahrt mit hoher Startnummer 43 damals auf Platz 2 gefahren und jetzt hat er die Startnummer 12 gehabt. Da sieht man schon, was sich getan hat in diesem Jahr bei ihm. Gell? Zählt zu den Besten, sagt aber selber, er fühlt sich noch nicht so, dass er wirklich da dazugehört, weil er einfach das noch nicht konstant abrufen kann, diese Leistungen. Kommt ihm immer wieder mal ein gutes Ergebnis aus, aber eben so ein bisschen tiefstapeln tut er da auch und ja, einfach vom Kopf her auch noch nicht so da dabei, aber er zählt auf jeden Fall zur Top-Gruppe der Abfahrer. Und man muss schon sagen, dieses Rennen in Kitzbühel letztes Jahr, das hat eben sein Leben ein bisschen verändert, seine Karriere zumindest auf jeden Fall verändert, eben vom Hinterbänkler zu einem der besten, 10 besten Abfahrer, die es gibt. Und er sagt selber, ich bin nicht der Beste, aber es gibt auch schlechtere. Ja, es gibt sogar sehr viele schlechtere, vor allem am Freitag. Damals wurden ja die Siegerbilder schon geschossen, ja, von den Top 3 und dann ist er mit der 43 noch da nach vorgefahren. Also sehr coole Geschichte. Und jetzt haben ja 500stel gefehlt am Freitag. Der hat schon ein bisschen damit gerechnet. Ja, er hatte die Startnummer 12, hat den Odermatt geschlagen und dann 2 Nummern später ist Sarrazin gekommen, hat ihn da unten eben noch abgefangen. Ja. Und wenn wir schon bei Südtirol sind, Tommy Paris, dreifacher Kitzbühel-Sieger, 3. Platz am Samstag, sein 8. Podestplatz in Kitzbühel, war grantig, weil er oben das Rennen verkackt hat und gesagt hat, ich bin in Tiefschnee reingefahren, da hat er es verloren, aber ja, bei 1,44 Rückstand wird er vielleicht noch ein, zwei andere Stellen auch finden, wo er die Zeit liegen lassen hat. Willst du was zu den beiden sagen oder was ganz was anderes?
Naja, dieser letztjährige Podestplatz in Kitzbühel, wenn man sich anschaut, er hat 5 Top-10-Ergebnisse. Im Weltcup, Florian Schieder, und sie passieren alle mit im Endeffekt diesem zweiten Platz da letztes Jahr in Kitzbühel. Und ja, ich habe ja letzte Folge erzählt, wie auch so ein Weg von dem Sarrazin sich so dann langsam aufbaut, wo er jetzt endet. Also ganz liebe Grüße nach Südtirol. Mhm. Der Mann ist 28. Mhm. Da geht's für sehr, sehr viele erst richtig los im Abfahrtssegment. Und ja, vielleicht wird er irgendwann sagen, es gibt vielleicht doch nicht viel, die besser sind als er. Wenn er wirklich so weitermacht, dann stehen alle Türen offen. Er ist aber in seiner etwas defensiven Analyse schon auch richtig, weil es in der Saison noch keinen Top-10-Platz auch gab. Davor in Wengen, okay, ist er Vierter geworden. Da hat er sich rangetastet und das war auch letztes Jahr so, dass er in Kitzbühel dann Zweiter wird, in Espen Siebter, in Soldeo war er Neunter. Ja, jetzt gilt es im Endeffekt zu zeigen, nicht nur die Streif ist meine Strecke, so dieses, ich werde zum jungen Johann Claret sozusagen. Johann Claret hat auch Olympiasilber gewonnen, also hey, da hat er uns allen gezeigt, er kann nicht nur Kitzbühel, aber es kann keine Kitzbühel-Rückschau ohne den Namen Johann Claret vergehen, das weißt du, lieber Lukas. Und deswegen, ja, völlig richtige Beobachtung, da ist einer da, der dann irgendwann natürlich auch den alten Mann ersetzen kann, ersetzen soll. Das Paar ist wieder auf so einem Niveau fährt, haut mich völlig weg, hätte ich niemals gedacht. Haben wir hier auch schon besprochen.
Mhm. Ja, ja.
Ganz, ganz großes Ding. Und ja, auch die Teamdynamik in Italien, die gefällt mir auch gut. Auch mit einem Mattia Casse, Giulielmo Bosca. Da steckt schon was drin. Auch die Franzosen, hey, wenn wir so teamübergreifend mal schauen. Puh, ja.
Die Franzosen sind Org, ja.
Die sind richtig Org, ja. Mhm. Und wenn wir schauen, was teamübergreifend in Deutschland und Österreich los ist, hey, das sind halt andere Nationen, die da echt richtig gearbeitet haben und da voll dran und voll mit dabei sein. Da müssen sich auch tatsächlich die Schweizer ein bisschen Gedanken machen, ja, weil Odermatt holt, überstrahlt hier alles. Aber da wird richtig gut gearbeitet, sowohl in Italien als auch in Frankreich, was im Kollektiv da passiert. Deswegen ja, absolut tolles Wochenende. Kann man so sagen und tut dem Ganzen natürlich wahnsinnig gut.
Ja, die Franzosen am Samstag mit 4 Läufern in den ersten 9, also das ist wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Kurz noch zum Florian Schieder, der hat erzählt einmal jetzt, habe mich versucht in den Lokalmedien auch schlau zu machen, dass sein Papa betreibt einen Bauernhof mit 20 Milchkühen und er meint, so Kraftprogramme runterzuarbeiten, das ist nicht so seins, da kann er sich nicht so gut motivieren. Er zieht lieber schwere Schlitten, stellt bei uns am Bauernhof Zäune auf oder ich bin im Sommer bei der Heuarbeit. Das Durchbeißen habe ich auf diese Weise gelernt, nicht im Kraftraum. Finde ich ein schönes Bild. Und taugt mir der Florian Schieder.
Rocky Balboa lässt grüßen.
So ein bisschen, gell?
Ja, 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 sicher. Rocky IV, der Kampf des Jahrhunderts gegen Ivan Drago.
Ja. Ja. Florian Schieder, der Rocky aus Kastelruth, könnte man dann sagen. Ja, sehr
fantastisch.
Gut. Fantastisch. Ja, super. ÖSV, ich komm zu den Österreichern. Natürlich das wichtigste Wochenende im Weltcup-Winter. Es ist kein Podestplatz rausgekommen. Tobias, du hast da Statistik dazu, die hast du mir kurz vor Senderaufnahme erzählt. Historisch schon ewig lang nicht mehr passiert. Kein Podestplatz bei all den 3 Rennen in Kitzbühel seit 51 Jahren, glaube ich. Ja?
Seit 1973 habe ich gelesen. Das ist eine Ansage, ey.
Wow. Ja, ja. Ja. Nicht schlecht. Stefan Babinski, der hat das beste Resultat bei den Abfahrten geholt, Platz 4. Manuel Feller zum Slalom kommen wir gleich, dann auch Vierter geworden. Also ja, allzu weit weg waren sie nicht von den Platzierungen her. Ja, Stefan Babinski, der setzt sich allmählich ein bisschen fest weiter vorne. Ja, den würde ich noch am stärksten in der Entwicklung einschätzen und interpretieren. Er wird auch medial gecovert, ja, was jetzt in Österreich passiert. Servus TV war er Studiogast, auch im OF wurde er gefeatured in der Woche. Also so riesig sind die Erfolgsgeschichten nicht im ÖSV-Team gerade, aber Stefan Babinski ist sicher, zählt sicher da dazu. Ja. Vincent Kriechmeier probiert viel, es geht mit sich selbst extrem hart ins Gericht, sagt eigentlich, er hat schon wieder sich ein bisschen besser gefühlt in den Trainings und dann in den Rennen. Ja, Platz 6 ist es am Samstag geworden, Platz 7 am Freitag. Und irgendwie, wenn man die zwei Fahrten zusammenstöpseln könnte, dann wäre es perfekt. Weil am Freitag hat er gemeint, oben hat sich's gut angefühlt. Am Samstag war es eigentlich der untere Teil, der besser war. Das wäre jetzt ideal gewesen. So spielt's das Ganze nicht. Ja. Daniel Hemmetsberger hatte einen Schreckmoment am Freitag auf der Bande radiert. Viel übler als damals Bode Miller, da Steilhang Ausfahrt, hat sie ihn eigentlich ganz reingefetzt und Gott sei Dank ist die Bande wirklich geschickt konstruiert, muss man sagen. Er ist da entlang radiert und ist dann wieder in die Hocke gegangen, ja, aber da hat sie ihn kurz wirklich ganz reindrückt. Das bleibt so von seinem Rennwochenende über. Ja. Und dann gibt es noch die Geschichte von Christopher Neumeier, der ist am Samstag 12. geworden, bestes Karriereergebnis und dann hat er angekündigt, dass es sein letztes Rennen war. Der ist zurückgetreten und im OF hat er erzählt, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, man wird zwischen Europacup und Weltcup hin und her gereicht, der muss immer wieder Qualifikationen fahren für die Weltcup-Rennen, das ist irrsinnig stressig mental. 3 Jahre lang war er jetzt nicht mehr im Kader des ÖSV, er muss immer raufen, dass ich mitfahren kann, sagt er, ich habe gemerkt, es geht nicht mehr, ich kann die Leistung nicht mehr abrufen. Er wollte noch einmal ein schönes Ergebnis haben. Er hat es am Freitag probiert, da ist es nicht so gut gegangen. Da war aber seine Familie da, seine Tochter da, die sind dann heimgefahren und dann hat er gesagt, so, ich will noch ein gutes Ergebnis haben im Weltcup und er hat an nichts anderes mehr gedacht und das Coolste ist, dass es geklappt hat. Er ist 12. geworden, er hat sich irrsinnig gefreut im Ziel hat die 10 aufgeleuchtet, es sind dann danach noch 2 vor ihm reingefahren. Er hat gesagt, das ist das Geilste jetzt, er hat eine kleine Tochter daheim, auf die er sich extrem freut. Er wäre am Samstag gar nicht mehr gefahren. Wenn er am Freitag 12. geworden wäre, dann wäre er am Samstag gar nicht mehr gefahren, aber er hat sich dann noch entschieden, das nehme ich jetzt auch noch mit, weil in Kitzbühel wirklich Spaß macht, diese Abfahrt und irgendwie so eine coole Geschichte, die ich erst am Rande mitbekommen habe und dann nochmal quasi nachrecherchiert habe und irgendwie eine coole Geschichte, aber ja, ein Karriereende auf sehr positive Weise, auch schwere Verletzungen gehabt, aber genau, ja, das ist der Christoph Neumeier. Genau, das bleibt auch von diesem Wochenende. Tobias, du hast zuletzt das deutsche Team kritisiert. Es gab auch wenig Erfreuliches, viele schwache Ergebnisse. Und es hat uns der Marc auf Instagram geschrieben, dass die Kritik sehr hart war, aus seiner Sicht zu hart. Und ich will da nur jetzt anmerken, dass wir zwei natürlich, wenn wir hier Kritik üben, dass das Grundvoraussetzung ist, die Betroffenen, für die selbst, die ärgert es am allermeisten. Also das wissen wir und wir sind noch nie, wir werden das in unserem Leben nie schaffen, das Gefühl, einen so schönen Schwung zu ziehen, wie die das blind können. Wir sind euphorische Beobachter und Fans des Sports und des Weltcups. Wir fiebern mit und wir ärgern uns eben auch dann richtig. Und so ist das einzuschätzen, ja, wenn's nicht rennt. Das kommt da dazu. Aber was sagst du zum Ergebnis des DSV in diesen Abfahrten?
Ich habe mir die letzte Folge nochmal angehört. Ja, aha, und ja. Die Aussage, die machen sich lächerlich, das war überzogen.
Mhm, ja, okay, ja.
Das, weil irgendwie, damit ist ja auch inkludiert, dass man bewusst irgendwelche Dinge tut. Die wollen ja gut sein. Mhm. Und sie ackern dafür und die tun und machen und hier und da und es funktioniert nicht. Und sich lächerlich machen war die falsche Wortwahl. Da habe ich mich selbst dann natürlich so, habe ich gedacht, hey, Tobias, war ein bisschen zu viel. Aber im Grunde, dass man das echt scharf kritisieren muss, was ergebnistechnisch auf der Haben-Seite steht, da bleibe ich dabei. Das werdet ihr da draußen, denke ich auch so sehen. Und ja, hast du genau richtig gesagt, dieser Podcast hier, ja, wir sind beide Journalisten, aber es ist unser Projekt, so. Wir dürfen hier auch mal journalistische Standards verlassen und auch echt mal draufhauen. So, und ihr müsst auch verstehen, da gehen auch mal Emotionen mit mir durch und da ja wird mal ein falsches Wort gewählt. Ist okay, ist passiert. Zur grundsätzlichen Kritik, da stehe ich, weil ich die natürlich auch sehe. Ich sehe sie dann immer im Oktober. Mhm. Und das hat grundpositiv geklungen. Wir sind aus der letzten Saison rausgegangen und es hieß, ja, gerade hinten raus, wir haben unsere Fehler gefunden, haben da gezielt dran gearbeitet, Teamdynamik passt, wir sind super zuversichtlich und wollen da voll attackieren und trauen uns zu und wollen jetzt von Anfang an da sein. Ja, und da kommt letzte Woche diese Erklärung, ja, und man merkt ja jetzt, die Superspeedfahrer, die kommen aus einem Riesenslalom und da hat man so ein bisschen die Entwicklungen verpasst. Ja, es haben die anderen vor 2 Wochen angefangen, Speed zu fahren, oder was? Hm. Oder zu dieser Saison. Also, es ging ja auch. Also, die sind doch super gefahren, die letzten Jahre. Und da waren die anderen auch schon dabei, die auch aus dem Riesenslalom kommen. So, also, es ist mir alles im Endeffekt zu dünn. Wollen wir mal über zwei gute Ergebnisse sprechen. Mhm. Jetzt gerade am Freitag, also Dominik Schweiger, der erst in Wengen zurückgekommen ist, der hatte sich verletzt damals im Zuge der ganzen Zermatt-Vorbereitung und so weiter. Und das war wirklich gut. Also ist 14. geworden. Und Simon Jocher, der 15. geworden ist, das sind Ergebnisse, die ich mir regelmäßig wünsche. So. Ich rede ja nicht davon, dass die jetzt von heute auf morgen wieder um Top 10, Top 5, Top 3 mitfahren müssen. Aber hey, wir wollen hier konkurrenzfähig sein. Ich habe vorhin, du hast es auch aufgezählt, wo stehen die Italiener im Kollektiv? Wo stehen die Franzosen im Kollektiv? Auch die Österreicher, die natürlich noch erfolgsverwöhnter sind und auch ambitionierter sein müssen. Aber die Kanadier, schaut's euch die an. Ja? Also so ein James Crawford, Cameron Alexander, wenn die an den Start gehen, hast du immer das Gefühl, boah, hier kann jetzt was kommen. Das kann jetzt was Besonderes werden. Und das habe ich nicht mehr, wenn ich den Deutschen zuschaue. Und will jetzt nicht schon wieder alles aufmachen, aber 2 Lichtblicke mit Dominik Schweiger und Simon Jocher. Und sie sind eigentlich die beiden, von denen man es eher nicht gedacht hat, das müssten Andreas Sander und Romet Baumann sein. Und ja, deswegen mit diesen 2 positiven Ausnahmen wieder nicht gut. Und ja, ich kann jetzt auch nicht mehr dazu sagen und jede Woche das gleiche hier Thema immer wieder im Kreis zu drehen. Bringt nichts. Lächerlich, okay, war zu viel. Aber die grundsätzliche Kritik, die bleibt. Das ist so nicht gut. Punkt.
Mhm. Ja, absolut. Ich schaue jetzt noch auf die Schweizer, die du vorhin auch erwähnt hast. Gell? In der Odermatt bereinigten Swiss-Ski-Bilanz steht ein Justin-Merisier am Freitag auf Platz 8. Ein Arnaud Boisset mit Startnummer 53 auf Platz 9 reingefahren. Der hat das nämlich ja durchaus am Samstag noch bestätigen können mit Platz 20, auch da Startnummer 51 gehabt. Also das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist der Sturz gewesen vom Neffen von Didier Küsch. Der ist im Training gestürzt und hat sich dabei das Kreuzband gerissen. Sehr bitter, ja, bei seinem Auftritt da. Ja, Murissier, da heißt es immer, der ist ganz, ganz eng mit Odermatt unterwegs, auch bei der Besichtigung, die besprechen das immer gemeinsam. Das dürfte ganz gut funktionieren, war ja jetzt in Bormio schon mal Vierter in einem Speedrennen. Setzt sich da so ein bisschen fest. Ja, Stefan Rogentin noch am Samstag Platz 10, auch ein Top-10-Platz. Genau, das sind so die Ergebnisse von den Schweizern.
Arnaud Boisset, ganz wilde Geschichte.
Aha.
Das war nämlich ein Restart, mit dem der Kollege auf Platz 9 gefahren
natürlich.
Ist.
Ja, natürlich. Ja. Danke, dass du sagst.
Genau, da hat es, glaube ich, einen Streckenposten, hatte da einen Unfall. Mhm. Und deswegen musste er nochmal hoch und fährt dieses Resultat an. Also jetzt hat es geklingelt, als du den Namen gesagt hast.
Und jetzt, wo du sagst, die Regel sieht ja vor, dass du dann den Restart vor dem letzten machen musst, ja. Und dann hat aber der letzte war, glaube ich, der Raphael Haser. Ja, nur deswegen weiß ich das, weil sie halt im OF auch noch auf ihn gewartet haben. Und dann hat halt der Boisset zusammen mit dem Haser gewartet. Und der Boisset hat aber entscheiden können, wann er jetzt sagt, dass er ready ist. Ja, du kannst dir dann quasi frei wählen, wirst jetzt nicht ewig lang brauchen dürfen, aber du musst dich selber bereit fühlen, um da wieder an den Start zu gehen, und dann sind sie da zu zweit nach oben gestanden. Ja, ist ja schon später losgegangen, auch das Rennen am Freitag, da wurde es dann schon recht spät. Ja, aber genau, ja, gut, dass das noch gut, dass du das noch erwähnt hast. Und jetzt kommen wir, Tobias, ja, zum großen Feiertag am Sonntag. Linus Strasser und der Schweinsberg. Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Schweinsberg oder ist es doch der geilste Berg, den es gibt für einen Linus?
Im Deutschen sagt man auch ein Schweinehund.
Ja.
Das kann auch positiv notiert, konnotiert sein. Und ja, seit gestern, heute ist Montag, seit gestern ist dieses Ding positiv notiert. Der Schweinsberg, ja, er hat es so aus der Emotion gesagt, aber es ist natürlich, er hat dort das Skifahren gelernt, und das ist eine unfassbare Geschichte, dass er überhaupt mal um Podestplätze mitfährt. Boah, was habe ich hier geschimpft, die ersten 2 Jahre über Linus Strasser, gell? Und dass er diese Entwicklung überhaupt gegangen ist, das ist immer wieder bei der Thematik. Erfolge einfahren, das ist das eine. So ein bisschen Johannes Strolz zum Beispiel auch. Das aber zu bestätigen, das ist die große Kunst. Und das tut er, und er hört nicht auf, und er ist einfach gut. Er ist einfach einer der Besten. Und wer jetzt über 3, 4 Jahre die Dinger hier, Podestplätze gewinnt in diesem umkämpften Slalomfeld, ist eine geile Geschichte, und das war die Krönung auf das, was er auf dem zweiten Bildungsweg tatsächlich hingekriegt hat, und da ist noch alles möglich. Dieser Typ ist echt der Wahnsinn. Du hast gefragt letzte Woche, machst du dir Sorgen? Mhm. Er hat gesagt nein, ich habe gesagt nein. Hier hast du die Antwort, und das ist, ist überragend gelaufen, super Material gehabt. Dieser Hang war so krass eisig. Yeah. Henry Christoffersen, der hat mir echt leid getan mit der Startnummer 1. Der hatte ja im Endeffekt keine Chance. Wenn noch überhaupt keine Spuren und so weiter drin sind und du da im Endeffekt Schlittschuh fahren kannst auf dieser Strecke, dann hatte der keine Chance. Und da war Startnummer 6, hatte er im ersten Durchgang. Die war tatsächlich da ganz förderlich rangetastet. Und wenn alles aufgeht, aber da gibt's so viele in diesem Slalom-Ding. Wenn da mal wirklich alles aufgeht, dann passiert genau das, was im zweiten Durchgang passiert ist. Und die Emotionen, das ist eine Riesengeschichte für ihn. Ist das erste Herrenpodium überhaupt für die Deutschen in der Saison. Ist der erste Saisonsieg für den Deutschen Skiverband. Und wenn ich mich so umschaue, wir kommen nachher auch noch zu den Damen, befürchte ich, es wird Wenn Strasser nicht noch ein, der kann jetzt in Schladming das Ding auch wieder gewinnen. Der kann aber auch wieder ausscheiden. Also da.
Es da ist wirklich möglich. Knapp.
Aber er ist da, er steht. Linus Strasser hat Kitzbühel gewonnen. Toll. Das ist eine ganz tolle und auch eine persönliche Geschichte, die mit so vielen privaten Verbindungen beinhaltet ist. Weil, Lukas, ich muss auch dir gratulieren. Ja. Und unsere 1973er Geschichte, kein Österreich auf dem Podium. Ein bisschen stand jetzt auch Österreich hier auf dem ganz oberen Treppchenplatz.
Ja, ja.
Denn er ist Mitglied im Kitzbüheler Skiclub. Und damit ist er der erste, das erste Mitglied im Kitzbüheler Skiclub, das seit 50 Jahren am Ganzlernhang gewonnen hat. Und weißt du, wer der letzte Sieger dort war?
Ja, hoffentlich weißt das du auch, ja?
Na sicher.
Der Hansi Hinterseher.
Na sicher, ja. Sicher. Ja. Also hat im Endeffekt auch, und das sind wir wieder, es ist so eine deutsch-österreichische Freundschaftsfolge heute.
Ja.
Nach Thomas Dresen haben wir uns gedacht, Mensch, die Österreicher, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Denen müssen wir helfen. Haben wir getan. Linus Strasser, der, ja, der hat auf diesem Hang des Skifahren gelernt. Ja, der wohnt mit seiner Familie, pendelt so zwischen München und Kirchberg bei Tirol. Das ist direkt, ganz rüberschauen nach Kitzbühel. Und, er sagt auch, ja, ohne Österreich und den Fanatismus, positiv gemeint, wäre ich niemals Skifahrer geworden. Es ist sehr viel Dankbarkeit dabei. Und, deswegen ganz tolle Geschichte. Wenn Linus Strasser mal das Heulen anfängt, dann weißt was passiert ist. Und das war von der Emotionalität her, Felix Neureuther das kommentieren zu hören, der vor 10 Jahren dort gewonnen hat. Damals war da sein Vater, der Christian, der auch schon dort gewonnen hat, kam damals in den Zielbereich und hat den Sohn umarmt. Und jetzt war auch der Vater von Linus Strasser da. Das am Abschiedswochenende von Thomas Dresen. Also meine skialpinen Emotionen, die haben Samba getanzt an diesem Wochenende.
Sehr gut, ja. Nein, er war auch einer von zwei Leuten eigentlich im zweiten Lauf, ich würde sagen, 28 Läufer haben versucht, gegen den Hang anzukämpfen, und Dave Riding und Linus Strasser haben es geschafft, mit dem Hang guten Sport abzuliefern. Das war echt schön. Laufbestzeit dann von 4 auf 1 gesprungen. Herrlich. Und auch dieser Jubel hatte was. Helm recht schnell abgenommen. Und dann so hat man auch mal seine Frisur gesehen. Irgendwie der Jubel war irgendwie auch cool. Nicht so hemmungslos wie Sarrazin, aber auch ziemlich lässig. Ja.
Das ist alles rausgekommen. Ja, das siehst du, was da drinnen steckt. Und er war noch nicht auf dem Podium. Ja, und er wollte das. Er war dran. Er sagt selber, er fährt so gut momentan. Und er hat immer dieses Gefühl und sagt, hey, ich bin so gut. Und wenn du gerade das Gefühl hast und das Ding dann nicht funktionieren will und dann das so klappt, boah, geil. Super.
Ja.
Coole Geschichte.
Du hast es schon angesprochen, schwieriger Hang, schwierige Bedingungen, weil es extrem, extrem eisig hart war und die Läufer echt auch Probleme hatten, da perfektes Material zu finden dafür. 31 Läufer sind im ersten Durchgang ausgeschieden, unter anderem Atle Lee McGrath, der erste Verfolger war von Manuel Feller im Slalom-Weltcup. Und nur 7 Läufer haben sich dann quasi über die Zeit nicht qualifiziert für den zweiten Lauf, weil eben so viele rausgeflogen sind. Da haben sich beinahe irgendwie alle, die durchgekommen sind, noch qualifiziert. Ja, auch im zweiten Lauf. Clément Noël hat es erwischt, Timon Haugan sind da ausgeschieden. Extrem diffiziles Rennen. Manuel Feller, Führung ausgebaut im Slalom-Weltcup, eben durch den Ausfall von McGrath. Strasser ist da jetzt auf Platz 2, beinahe 200 Punkte hinter Manuel Feller. Enttäuschung hat überwogen bei Feller, ja, mit dem vierten Platz. Zu zaghaft im zweiten Lauf, eben verunsichert durch diese harte Piste, durch verunsichert auch durch den ersten Lauf. Aber was ich mir denke, er hatte keinen guten Tag in seinem Büro, wie man so schön sagt, und wird Vierter. Also das ist ja irgendwie cool. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich den Satz über Manuel Feller in diesem Jahr, in dieser Saison sagen werde. Piste wie Beton, hat er gesagt. Du hast kaum, natürlich Kitzbühel ist ein Hang, wo du keinen Rhythmus kriegst. Du hast ja andauernd irgendwelche Wellenbrecher, irgendwelche Wellen drin, steil, auf einmal flach, beinahe bergauf fahren, dann wieder fällt es wieder ab. Extrem schwieriger Hang. Das liegt ihm jetzt auch nicht so sehr, würde ich sagen, ja, der Fahrweise von Manuel Feller. Aber er hat es gut gemacht. Hey, vierter Platz, ich bleib dabei. Das ist ganz cool, vor allem in dieser Disziplin, wo es so eng hergeht und wo plötzlich ein Christopher Jakobsen, der mal drin bleibt im Lauf, Zweiter wird und beinahe den Strasser da auch noch ganz unten war, der richtig schnell doch nochmal gefährlich worden ist mit 14 Hundertstel. Ich finde das sehr cool. Bin gespannt, wie es dem Feller in Schladming geht. Da erinnere ich mich während Corona an eine Aufholjagd von ihm von 30 auf 3 oder sowas. Also da ist auch was drin. Das taugt ihm, glaube ich, mehr. Dominik Raschner, der bestätigt seine Form, finde ich. Da geht's bergauf. Also Platz 7 jetzt. Jetzt ist die Startnummer schon unter 30. Startnummer 25 hat er gehabt, nach dem Podest in Wengen. In Adelboden ist aufs Podest gefahren. Das geht echt in die richtige Richtung. Bin beeindruckt, wie er sich da festsetzt. Johannes Strolz auch wieder ins Ziel gekommen. Platz 15 ist es. Und ich sage, also der war enttäuscht, weil es, ja, natürlich fühlt es sich nicht gut an. Er kommt auch im zweiten Lauf ins Ziel und ist, glaube ich, dann hat die 3, glaube ich, aufgeleuchtet. Aber Platz 15 ist, würde ich sagen, aktuell da, wo ich den Johannes Strolz auch sehe. Das widerspiegelt die Leistung ganz gut. Er ist, würde ich sagen, ja, der 15. beste Slalomläufer. Ja, damit würde ich einverstanden sein. Ja. Adrian Pertl noch auf Platz 16. Das ist das Ergebnis. Das ist das Wochenende des ÖSV im Slalom eben auch. Ja, kein Podest geholt, aber ja, jetzt steht ja auch schon, geht Schlag auf Schlag, Schladming an, Dienstag, morgen, wir nehmen am Montag auf, Nachtriesenslalom, Mittwoch das Night Race, das klassische, hoffentlich mit Rainer Schönfelder im BR, geht davon aus, gell? Aber ganz vorne, ja, hinter Lino Strasser eben Christopher Jakobsen auf Platz 2 und Dritter Daniel Jühl, 2 Zehntel haben ihm gefehlt, aber erstes Podest für die Schweizer Slalomläufer. Nach dem ersten Lauf haben sie 3 in den Top 8 gehabt und dann sind ein paar zurückgefallen, gell? Loic Meyer, der ist mittlerweile auch gar nicht mehr in der Top-Startgruppe drin, gell? Mit Startnummer 13 ist er Achter geworden, aber der ist irgendwie, den hätte ich noch stärker eingeschätzt. Marc Rochat ist einer, der sich da festsetzt. Der ist irgendwie regelmäßig da vorne dabei. Der schnuppert schon ans Podest. Jetzt ist es halt Platz 10 geworden. Auch da der zweite Durchgang eben nicht so gut geklappt. Und dann gibt es ja eigentlich noch einen Ramon Zehnhäusern, der letzte Saison 2 Rennen gewonnen hat. Der hat das Rennen überhaupt gar nicht in Angriff genommen. Die Rückenschmerzen, die waren zu stark. Hat auf einen Start verzichtet in Kitzbühel. Ja, muss anscheinend. Anscheinend hat er da zu kämpfen mit den Schmerzen. Keine gute Nachricht von ihm. Ja. Fällt dir noch irgendwas ein, Tobias, zu diesem Slalom? Willst du noch was sagen oder sollen wir dann schon langsam nach Jasna schauen?
Ja, wir können langsam rüber. Also Podest war schon krass und da steht der verrückte Jakobsen da oben. Also der ja, macht mich ja fertig, gell? Und ja, dann holt der noch auf und da dachte ich, das gibt's
ja, nicht. Ja, ja.
Jetzt kommt der Vogel einmal ins Ziel und nimmt dem Strasser da im Endeffekt den Sieg noch weg. Cool. Tolles Event. Mhm. Hat mega Spaß gemacht. Ja. Bin gespannt mit Daniel Jühl, wie es da in Sachen Konstanz und Stabilität weitergeht. Er hat ja letztes Jahr gewonnen. in Kitzbühel. Dann ins Schladming ausgeschieden, in Chamonix war er noch Dritter und danach, boah, hat es überhaupt nicht mehr geklappt. Und ja, auch die Ergebnisse, Gurgel, okay, Fünfter, Adelboden, Zehnter, Wengen, Zwölfter. Bin gespannt, was er mitnimmt und ob er da jetzt wieder mit reingehen kann, weil es sind Vakanzen da. Also diese große Dominanz. Manuel Feller ist die Konstante, ja. Platz, Treppchen verpasst hin oder her, aber der ist die Konstante, führt ja diese Wertung natürlich auch an. Ansonsten, das Wochenende hat es gezeigt, es ist alles möglich und ja, Schladming wird, okay.
Ja.
Da wird es, glaube ich, richtig klingeln, also das unbedingt anschauen. Aber nö, können wir gern im Endeffekt rübergehen. Jasna, und ich stelle gleich die erste Frage.
Ich muss dich noch unterbrechen. Dann stellen wir die Frage bitte zu Jasna. Aber zwei Sachen noch zu Kitzbühel. Die erste ist, Lukas Broten war dort, hat dort aufgelegt unter anderem als DJ, hat bei der Mausefalle zugeschaut und war beeindruckt, wie das dort ausschaut auf der Tribüne. Du lachst schon. Und hat auch, ist natürlich angesprochen worden, wenn er schon da ist, hey, wie schaut's aus, kommst wieder zurück? Und so endgültig, also dementiert, vehement dementiert hat er es nicht. Er hat jetzt nicht den Kopf bis heute geschüttelt, sondern da ist was. Irgendwas ist da. Es kitzelt ihn, es juckt ihn, glaube ich. Ja. Das kann man sagen. Das Zweite ist...
Ja, ist mir auch aufgefallen, dem Vogel traue ich eh alles zu. Und ich habe am Rande der Vier-Schanzentournee auch mal mit einem norwegischen Kollegen gesprochen. Was ist denn da mit Verbandsstrukturen und so weiter? Und das in aller Kürze jetzt runtergebrochen, das ist wahnsinnig mühsam. Und wenn man den Lukas Broten halt so sieht, so wie er ist, das ist kein Fit. Das passt nicht zusammen. Und deswegen, den sehen wir noch mal. Das ist so mein Gefühl. Das habe ich irgendwie die ganze Zeit. Es gibt jetzt auch so Freestyle-Skiing oder solche Dinge in die Richtung. Der wird uns noch mal was zeigen, weil wir werden gleich über die Damen sprechen. Kollegin Ledetzka hat ja gedacht, so komm, ich fahre jetzt noch mal schnell rüber zum Snowboard. Gewinnt zweimal. So. Also da ist diese absolut irren Ausnahme-Genies, denen traue ich alles zu. Da gehört er voll mit rein.
Absolut. Ja, es wäre cool. Es wäre natürlich cool, haben wir sowieso schon thematisiert und besprochen hier. Es gab noch was Zweites, was ich kurz erwähnen muss. Es gab einen Vorfall, den Matthias Mayer betroffen hat in Kitzbühel. Es gab einen Empfang der niederösterreichischen Landeshauptfrau, Tobias, ich versuchte das kurz zu erklären. Land Niederösterreich, flächenmäßig das größte Bundesland in Österreich. Ja. Und wenn man polemisch ist, könnte man sagen, da versuchen Politiker, die Bühne des Rennwochenendes zu nutzen und dort einen Empfang zu veranstalten und zu netzwerken und so weiter. Ja. Gibt auch da Kritik von der Opposition und so weiter, aber darum geht es hier gar nicht. Bei diesem Empfang, bei dieser Veranstaltung, ja, wir wissen, dass es dort zu einem Vorfall kam, dass Matthias Mayer den Abend quasi gestört hat mit seinem Verhalten. Wir wissen auch, dass der ÖSV im Nachgang von einer Krankheit von Matthias Mayer sprach, angeblich auch in Absprache mit der Familie. Was wir ja uns natürlich gefragt haben, hier auch im Podcast, ist, wir haben natürlich den Rücktritt besprochen vor ein bisschen mehr als einem Jahr, diesen plötzlichen. Da gab es dann natürlich auch Spekulationen. Auch wir haben uns das natürlich gefragt, ob es da nicht noch andere Gründe gibt oder so weiter. Jedenfalls so, dass Matthias Mayer bis zuletzt im ÖSV auch integriert war als Jugendtrainer, als Testimonial für die Ski-WM 2025 im nächsten Jahr in Saalbach. Der ÖSV versucht sich hier einzusetzen und sich zu kümmern um Matthias Mayer. Und es ist ein extrem schwieriges Thema, schwierige Thematik. Dem Matthias Mayer dürfte es nicht allzu gut gehen, aber Es heißt, er befindet sich auf dem Weg der Besserung und die Familie bittet auch um Diskretion quasi. Und ich glaube, das haben wir dann damit auch hier erledigt. Ja. Machen wir eine kurze Pause und dann wechseln wir rüber nach Jasna zum Rennen, zum Rennwochenende der Frauen. So, Tobias, wir schauen nach Jasna und du hattest vorhin eine Frage an mich, die du an mir, die du stellen wolltest.
95. Wir hatten darüber diskutiert, schafft sie die 100 Weltcup-Siege?
Mhm.
Hast du noch Zweifel?
Die Michaela Schifrin nämlich, gell? Naja, Zweifel natürlich nicht, so grundsätzlich nein, nein, nein. Aber dann sieht man, und das ist leider die größere Geschichte noch von diesem Rennwochenende, was mit Petra Vlhová passiert ist, Kreuzbandriss, Innenbandriss, nach einem Sturz, nach wenigen Toren, nach 10, 15 Fahrsekunden im Riesenslalom im ersten Durchgang. Sie wollte da einen Ausrutscher wettmachen und dann hat sie die Ski auf gegenüberliegenden Seiten ausgeschlagen. Auf einmal ist sie da quasi so ein bisschen im Spagat gelegen, aber dann ist sie leider auch noch ins Netz rein und da hat sich auch die Skispitze verhangen und dann ist sie da eigentlich gelegen mit einem komplett verdrehten Knie und dann hat man auch mal auf die Zuschauer gezeigt, die haben eigentlich alle irgendwie offenen Mund gehabt und es hat echt nicht so schön ausgesehen. Das hat auch ein bisschen gedauert, sie ist dann eben versorgt worden. Inzwischen wissen wir, dass das eben ein Kreuzband- und ein Innenbandriss ist. Es gab auch heute nochmal eine Info, sie wird in der Schweiz behandelt. Man muss warten, bis die Schwellung zurückgegangen ist und dann wird sie operiert. Das ist so jetzt der Stand der Dinge. Ja, jetzt habe ich von der Schifrin schnell auf die Vlhová umgelenkt. Das ist es, was wir bei der Vlhová wissen. Ja, und die Schifrin aus meiner Sicht ist, glaube ich, dann nur durch so eine schwere Verletzung irgendwie zu stoppen, was wir natürlich keinesfalls wünschen. Sie hat ja unter der Woche auch in Flachau gewonnen. Und ja, jetzt in Jasna den Slalom gewonnen. Ja, beeindruckend. Bei der letzten Zwischenzeit war es noch richtig, richtig knapp. Srinka Jutic, ja, die hat sie extrem gefordert, aber dann flüssige Tore unten wirklich schön gesetzt. Da ist sie nochmal richtig gut ins Fahren gekommen. Die Michaela Schifrin hat dort auch die Bestzeit gefahren in diesem Schlussabschnitt und dann eben, ja, der 95. Sieg. Und ich habe das jetzt auch schon bei uns beim Standard in der Redaktion. Ja, wir müssen was vorbereiten quasi, wenn es soweit ist mit den 100 Siegen. Und dann habe ich gesagt, das könnte theoretisch schon, also ich habe das, glaube ich, Anfang Jänner mal erwähnt, theoretisch hätte das schon Ende Jänner so sein können. Gut, sie hat dann Rennen ausgelassen, ist dann krank geworden. Aber immer dann, wenn man glaubt, ja, das wird schon nur ein bisschen dauern, holt sie innerhalb von wenigen Tagen wieder zwei Siege, schraubt die Zahl wieder hoch. Sie hat ja, glaube ich, dann auch einen weiteren Rekord aufgestellt an Podestplätzen im Slalom. Ingemar Stenmark da überholt. Es sind Superlative. Es war ein richtig cooles Wochenende. Cooler Hang auch, coole Stimmung dort natürlich. Auch am Sonntag dann, obwohl Vlhová sich da verletzt hat, aber es war sehr cool. Ist dir irgendwas aufgefallen bei Michaela Schifrin?
Du sagst, Mann, ja, man denkt, dann wartet. Nö. Ich habe das schon letzte Saison gesagt, die macht die 100 in dieser Saison.
Nein, also in dieser Saison glaube ich auch, ja. Ja. Da gibt es noch mehr als genug.
Bei der wundert und überrascht mich gar nichts mehr. Mhm. Es ist natürlich auch eine Saison ohne Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele, was dann nicht mit reinzählt. Ja, außergewöhnlich. Aber Srinka Lutic, hey, 2004er Jahrgang, jung, ja, und echt gut, echt schnell, hat sich angedeutet, bestätigt sie und das ist außergewöhnlich gut und war ein cooler Satz von Tobias Barnasoy, auch ehemaliger Skirennläufer, der für die ARD die Damenrennen kommentiert und hat gesagt, der Ivica Kostelic, der steckt da die Trainingsläufe. Und wenn der Trainingsläufe steckt, dann musst du schon als junge Athletin, weißt du schon, wo geht's denn dahin? Was muss ich denn überhaupt tun, um ganz vorne zu sein? Also, die beißt sich da tatsächlich fest und das, ja, ist, ist cool und, ja, ah, scheiße, das mit Petra Vlhová tut mir echt in der Seele weh, weil man muss sich das ganze, ganze Setup an dem Wochenende vorstellen. Was habe ich zu dir beim, beim Hundespaziergang gesagt? Da steht die halbe Slowakei da unten, um ihre Nationalheldin zu sehen und nach 5, 6 Toren ist Schluss. Und das auf diese, diese tragische Art und Weise, was heißt tragisch, auf diese echt, ja, schmerzhafte Art und Weise. Aber okay, es ist eine Phase, in der kann sie das jetzt in Ruhe auskurieren, dann langsam wieder zurückkommen. Petra Vlhová, diese Thematik Gesamtweltcup, hatte sie eh abgehakt. Sie ist ja ganz entspannt, behutsam jetzt auch immer rangegangen, hat sich die technischen Disziplinen dann gezielt ausgesucht. Die wird sich ganz in Ruhe Zeit nehmen, um wieder so gut zu werden, wie sie es mal war. Sie ist Olympiasiegerin, Mann. Sie hat einen Gesamtweltcup geholt. Von dieser Frau brauchst du nichts mehr wollen. Die hat im Endeffekt alles, was du grün abhaken kannst, hat sie abgehakt. So, und deswegen erinnert mich dann auch nochmal an ein Gespräch vor 3, 4 Jahren mit Thomas Dresen, als es um seine Probleme mit dem Knorpel ging und mit der Hüfte und so weiter. Und der hat gesagt, hey, ein Kreuzbandriss, heutzutage, jetzt auch hier Marco Schwarz, er ist noch unter uns, Lukas, er hat gesagt, diese Kreuzbandthematik, die ist so weit entwickelt in der medizinischen Forschung, Behandlung und weitergehenden Therapie, dass das eigentlich, auch wenn sie natürlich mit langer Ausfallzeit verbunden ist, ist diese Verletzung vergleichsweise harmlos. Weil die Wissenschaft so weit ist und die Medizin so weit ist, dass du dieses Ding wieder hinbekommen kannst. Wie viele Kreuzbandrissler haben denn bei uns schon hier Weltcups gewonnen und Gesamtweltcups? So, also deswegen ist es natürlich wahnsinnig bitter, aber es ist, glaube ich, nicht der allerschlechteste Zeitpunkt. Wenn sie sich einen Zeitpunkt hätte aussuchen können, wäre es mit einem Sieg in Jasna im Ziel gewesen, aber wenn wir auch schon perspektivisch Richtung Olympische Spiele in 2 Jahren blicken, okay, dann lieber jetzt als in einem Jahr oder in 1,5 Jahren.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, diesen Gedanken, den du jetzt ausgeführt hast, den haben sie wirklich auch schon im Team gehabt, weil sie, also es gab da ein paar Updates einfach aus ihrem Team an Medienleute und das hat immer wirklich sehr positiv geklungen und auch jetzt hat es geheißen, sie ist sich sehr sicher, dass sie da zurückkommen kann und wird und ja, ich glaube, die sind da halbwegs guter Dinge für die Schwere der Verletzung, die es eben halt ist. Ja. Am Samstag gab es einen Riesenslalom, ich finde extrem flottes Rennen, also es hat sehr dynamisch ausgesehen und Sarah Hector, ich muss jetzt was ankreiden und vorwerfen. Und zwar hat sie im zweiten Durchgang im dritten Sektor nur die zweite Zeit gefahren. Und das finde ich schon schlecht, weil in den restlichen 7 von 8 Sektoren ist die immer Bestzeit gefahren. In jedem einzelnen Sektor. Und dann war einer dabei, wo sie da nur zweite ist. Also überragend. Wirklich. Dass die jetzt schon wieder so in Form ist. Es kann so schnell gehen, wenn es Klick macht, wenn das Material wirklich gut passt. Es war sehr harte Piste, im ersten Lauf auch sehr drehend, aber 1,52 Vorsprung auf eine Michaela Schifrin. Die Riesenslaloms, ja, die Durchgänge waren jetzt 1,10 und 1,7 lang. Es war jetzt auch nicht übermäßig lange Rennen. Srinka Jutic als Vierte, 4,33 Sekunden hinten, Wahnsinn. Also riesige Abstände, eben auch, weil die Bedingungen sicher hart waren, also wirklich fordernd, da die richtigen Ski zu erwischen, war sicher nicht leicht. Aber ja, Sarah Hector, dass sie Riesenslalom kann, wissen wir. Vor 2 Jahren der letzte Sieg in einem Riesenslalom und das in China, ja, bei Olympia, der Olympiasieg damals. Also ja, sehr, sehr beeindruckend. Ja, und Alice Robinson auf Platz 3, ja, zur Vollständigkeit halber auch 2,71 Sekunden hinten, aber die ist Dritte geworden, wieder auf das Podest gefahren. Ja, ich muss auch gleich, ich reiße es gleich an mich und spreche über die Leistungen des ÖSV. Die ÖSV-Läuferinnen haben zum ersten Mal seit 1985 keine Weltcup-Punkte geholt am Samstag in einem Riesenslalom. Jetzt reden wir. Ricarda Haser war da im zweiten Durchgang dabei, als einzige von 10 Starterinnen hat sie es in die Top 30 geschafft. Die war auch gut unterwegs, die hätte einen Sprung nach vorn machen können, aber ist dann ausgeschieden, ja, ist ausgerutscht, hat sich da nicht mehr rechtzeitig retten können. Und der Trainer, der Cheftrainer Roland Assinger ist dann zum Interview gegangen zum ORF, hat gesagt, ja, im Team ist man sprachlos, das ist eine eklatante Niederlage, hat er das Ganze erwähnt. Und er hat auch erzählt, man probiert immer mehr auf eisigen Verhältnissen zu trainieren auch, aber die technischen Mankos, die sind hier auch beim drehenden Kurs im ersten Lauf ganz extrem zur Geltung gekommen. Dieser Rückstand in der Skitechnik, den wird man nicht so schnell wieder aufholen, aber ja, das ist eine wirklich arge Watschen, die man da kriegt hat. Im Technik-Team bei den Frauen gab es jetzt zuletzt immer den Versuch zu trainieren bei ähnlichen Bedingungen zu den Wettkampforten, ja. Das hat man jetzt versucht, dann vom Gelände her und auch von der Pistenbeschaffenheit her, sofern man das eben in Erfahrung bringen kann, das zu simulieren, aber anscheinend, ja, hat das auch nicht gefruchtet und sie sind ein bisschen ratlos. Es wird da Krisensitzungen geben und vor allem die Perspektive ist halt ein bisschen traurig. Herbert Mandl, sportlicher Leiter Alpin, hat dann gesagt, ja, zur WM in Saalbach, da kommt niemand mehr nach. Das wird sie nicht mehr ausgehen, dass da, ja, Leute hochkommen. Die jetzt da im Weltcup fahren, die müssen es dort richten und ja, puh, also es schaut gerade wirklich nicht so gut aus im Riesenslalom. Ja, auch im Slalom dann am Tag danach. Ja, Katharina Huber als 11. Beste Österreicherin. Kein Top-10-Platz in dem ganzen Wochenende. Kathi Truppe war gut unterwegs. Dann ein schwerer Fehler im zweiten Lauf. 16. geworden. Lisa Hörhager, ja. 21. Platz. Bestes Weltcup-Ergebnis zum zweiten Mal in den Punkten. Daran muss man sich dann schon hochhandeln. Ja, Kathi Liensberger, die in dieser Saison schon auf dem Podest gestanden ist, wird hier 24. Ganz schwieriges Eck, in dem sich die ÖSV-Technikerinnen gerade befinden. Jetzt gibt es mal Pause am Wochenende in Cortina, ein Speed-Wochenende. Ja, und die werden sicher hart daran arbeiten, dass das wieder gut zu machen ist. Und dann hat es auch noch die Niki Hosp, ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin, erwischt. Die ist Kameraläuferin für den ORF. Die ist gestürzt gleich am Samstag, hat sich den Meniskus gerissen und wurde am Sonntag operiert. Ja, also es kommt gerade alles zusammen. Da sieht man auch, dass auch eben natürlich auch die Kameraläufer und Läuferinnen wirklich flott unterwegs sind und dass auch da natürlich was passieren kann. Also ja. Schwierig derzeit. Tobias, für den DSV jetzt dieses Wochenende, ich habe gesehen, ja, Lena Dürr hat dann im zweiten Lauf im Slalom ein bisschen länger geführt, hat sich da ein bisschen verbessern können, aber ja, am Ende steht da ein 7. Platz als bestes Ergebnis von diesem Wochenende.
Kann sie mehr, will natürlich viel mehr. Ist gerade nicht das Allerleichteste. Flachau war auch nicht das, was sie sich erwartet hat, was sie auch kann. Ja, ist so ein kleiner Durchhänger, aber auf einem relativ hohen Niveau.
Ja.
Ist trotzdem alles in Ordnung. Die wird jetzt die Zeit nutzen, weil der nächste Slalom ist erst am 10. oder 11. Februar. Einer von beiden Tagen, da ist erst das nächste Doppelwochenende. Es ist dazwischen ein Riesenslalom noch am Kronplatz.
Ja.
Jetzt einfach sammeln, ausruhen, die Zeit und die Intervalle, das ist natürlich auch ist natürlich auch wahnsinnig viel. Sie ist auch nicht mehr die Jüngste, Lena Dürr, mit ihren 32. Deswegen alles okay. Sie ist immer noch Siebte, will aber natürlich mehr und kann auch mehr. Deswegen überhaupt kein Drama. Sie ist Riesenslalom gefahren. Das ist sehr ungewöhnlich. Hatte sie aber schon so ein bisschen vorher angedeutet und gesagt, ja, es gehört definitiv nicht zum Gesamtplan dazu. Aber wenn es mal günstig liegt irgendwo, nehme ich es mit. Und das ist auch ein, ohne es zu wissen. Aber dadurch, dass der nächste Slalom so weit weg liegt, wir reden hier von 3 Wochen, wird das der Grund gewesen sein. Zu sagen, hey, ich fahre da mit und teste einfach Dinge. Sie ist gleich in den zweiten Durchgang gekommen, ja, als einzige Deutsche, da ist sie 29. geworden. Und ja, das war so ein bisschen bemerkenswerter Ausflug. Ach, Emma, ja, did not finish im Riesenslalom. Immerhin, ja, ist im Slalom 2-mal ins Ziel gekommen, hat so ein bisschen selbstironisch dann auch bei Social Media gepostet. Hey, ich habe 2-mal die Ziellinie gesehen. Also sie, okay. Klar, die sind ja nicht doof, ja, dass nur wir beide das sehen, sondern die checken die Thematik schon aus. Auch 22. Ja, vielleicht geht's jetzt erstmal in die Richtung zu sagen, hey, schaut, dass du mal wieder ins Ziel kommst und dann arbeiten wir uns langsam wieder hoch. Kollege Johannes Strolz war ja vorhin ein gutes Stichwort. Dass er jetzt wieder 15. ist, ist eigentlich eine gute Entwicklung, obwohl wir wissen, wo er schon herkam. Aber dieses ständige Ausscheiden, das spült dich immer weiter zurück in den Startnummern. Emma Eicher hat jetzt eine Startnummer im Slalom von 35. Mhm. Das sah auch mal ganz anders aus. So. Und das ist natürlich ein Resultat aus dem, was vorher passiert ist. Und deswegen mal ein paar Punkte sammeln. Auch mal schauen, wie kann ich Rennen wieder beenden, weil ich kann sie nur gewinnen, ich kann sie nur mit einem Top-Resultat abschließen, wenn ich sie auch beende. Ganz tolle Weisheiten jetzt hier von mir, aber deswegen, ja, fasse ich es relativ kurz. Ziemlich unspektakulär. Lena Dürr wird jetzt richtig ackern, wird richtig arbeiten, um wieder im Endeffekt da vorne mit reinzukommen, aber mei, dieses Feld ist einfach gut, auch bei den Damen im Slalom. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Ich bin echt überrascht, wie die Schweizerinnen das Ding kompensiert haben. Ja. Dieser Ausfall von Wendy Holdener von der Nummer 1, weil Brücke wieder zurück zu Österreich, da siehst du, was passiert. Wenn du eine hattest, die im Endeffekt dir die Dinge vorne weggefahren ist. Das erzeugt, nimmt das medial super viel Druck weg und erzeugt eine Teamdynamik, weil du auch im Training weißt, an der muss ich mich orientieren. Das ist die, die es zu schlagen gilt. Wenn ich die schlagen kann, bin ich auch im Weltsegment ganz vorne mit dabei. Und dass Kathi Linsberger diese sportliche Krise erlebt, die ganz selten noch Ausschläge nach oben hat, aber grundsätzlich ist es ja wirklich von dem, wo sie herkommt, was sie gewonnen hat, was sie uns gezeigt hat, war Kathi Linsberger, die hat Schifrin und Vlhová geschlagen. Ja. Und wenn die dann in so ein Leistungsloch fällt, färbt sich das irgendwie aufs ganze Team ab. Und das ist eine der Kernursachen, Kernprobleme im österreichischen Team. So, die Linsberger macht das auch nicht absichtlich, aber damit hat im Endeffekt, das war der Anfang vom Ende dieser Misere. Mhm. Und ich hatte es jetzt auch im Schweizer Team bei den Damen im Slalom befürchtet, ey, aber ist komplett ausgeblieben. Das war, Kamil Rast wird Vierte, Melanie Meyer wird Fünfte, Michelle Gesin wird Sechste. Das ist kollektiv grandios. Also, hey, da zieh ich jeden Hut, den ich wieder mal nicht aufhabe. Hatte ich anders befürchtet und erwartet, aber sie machen es echt, sie haben es super gut abgefangen und nö, das muss man definitiv positiv herausarbeiten. Im Riesenslalom siehst du, was an Lara Gutberami hängt. Wenn sie nicht ganz krass performt, also wir reden immer noch von einem extrem hohen Niveau, die dann Sechste wird, aber sie ist halt die die Frau, die dir dann die Podestplätze und die Siege im Riesenslalom einfährt. Und ja, da siehst du es deutlich. Nichtsdestotrotz, Sechste geworden war. Echt nicht leicht für sie, gerade der erste Durchgang. Direkt vor ihr ist Federica Brignone gestartet und ist draußen. So. Und du weißt, wie eisig dieser Untergrund, das war wahnsinnig schwierig auch von den Bedingungen her. Und glaube dann mit dieser Wartezeit und so weiter, da hat es schon auch gearbeitet. Dafür hat es sehr solide gemacht. Zweimal siebte Laufzeit, wird am Ende Sechste. Kamil Rass, tolles Wochenende, wird auch Neunte im Riesenslalom. Mhm. Auch Melanie Meillard, wir alle kennen die Vorgeschichte mit den vielen Verletzungen, wird da 13. und entsprechend 5. im Slalom, fährt gerade gefühlt ein bisschen besser als der Bruder, hätte ich so auch nicht erwartet. Ja, dass wir das mit all den Entwicklungen in den letzten Jahren so erleben. Und ja, deswegen auch ohne Podestplatz ein kollektiv gutes Wochenende. Und die Schweizer können echt froh sein, dass man das im Slalom so geregelt hat, weil ich jetzt nicht erwartet. Und ja gut, die Holdener, die sagt jetzt schon wieder, ja, ich will in, was hat sie gesagt, Ore will sie, glaube ich, wieder dabei sein.
Okay.
Ja, bitte. Immer mit der Ruhe, Wendy. Ja. Es gibt in dieser Saison nichts mehr für dich zu gewinnen, aber ja. Dreht sich wieder die Spirale zum letzten Wochenende. Du musst sie bremsen. Die sind so heiß aufs Skifahren und sie haben so Bock drauf. Und mein Gott, ja. Werden es sehen und werden es erleben. Und ja, deswegen mein Take aus deutscher und Schweizer Sicht zu diesem Slalom. Ich finde die Lettin interessant. Ja, muss ich mir noch mal echt anschauen. Also Jenny Ferrer, Germane, 2003er Jahrgang.
Wir wissen noch nicht mal, wie man sie ausspricht. Ja, es wird jetzt Zeit, dass wir uns ein paar Infos zu ihr holen. Ja.
Da klemmen wir uns mal dahinter, Lukas. Gell? Ja, aber ist spannend. Genau. Achter Platz, da steht Lettland, da steht Jahrgang 2003. Ski-Weltcup, was hast du denn schon wieder vor mit uns? So, also ja. Bemerkenswert, cool.
Ja, absolut. Ja, und was ich noch erwähnen wollte, Riesenslalom-Weltcup jetzt extrem eng natürlich. Gut, Berami führt da jetzt, hat die Führung wieder übernommen. 15 Punkte sind es auf Brignone. Schifrin ist ja nicht mal 60 Punkte dahinter. Und eine Sarah Hector jetzt ein bisschen mehr als 100 Punkte dahinter. Aber was hat sie vor? War das jetzt nur, weil der Hang und die Sterne so gut gestanden sind? Oder kann sie das wiederholen? Wir haben ja auch eine Grenier eigentlich schon als Saisonsiegerin. Die ist schon ein bisschen abgeschlagen da, 160 Punkte hinten. Aber wird knapp. Und wird cool und in Kronplatz geht's ja dann auch schon demnächst weiter, ja, in dieser Disziplin. Ja, ich wollte noch erwähnen, die Kaiser Wickhoff Lee, die Speedfahrerin ist und dann aber diesen Riesenslalom in Jasna mitnimmt, zum ersten Mal dort startet und dann Zehnte wird. So kann es auch gehen. Nicht schlecht. Und die hat einen extrem coolen YouTube-Blog, wo sie regelmäßig Videos hochlädt. Der ist ziemlich cool gemacht. Ich glaube, die Tina Weirater hilft dir sogar dabei. Die sind eng befreundet und die Weirater, die Tina, die schneidet da irgendwie oder irgendwie so ist das, kriegt da Unterstützung. Ja, könnt ihr euch aber mal anschauen, wenn euch das interessiert. Ja, Tobias, Felix der Woche brauchen wir noch. Hast du einen Vorschlag? Was ist deine Idee für den Felix der Woche diesmal?
Elian Lehto oder Lehto, je nachdem, wie man ihn im Finnischen ausspricht, 23 Jahre alt, 11. Platz am Freitag und am Samstag in der Abfahrt von Kitzbühel. Noch nie war ein Finne in der Abfahrt besser. Und er hat es gleich zweimal gemacht und er ist 23 Jahre alt. Und da sind wir wieder bei den schönen Farbtupfern, weil mit finnischem Ski Alpin ist ja auch nicht so weit her. Das ist ein Name, den ich hier mal droppen will und er bekommt ihn, weil es doch außergewöhnlich ist. Ja, also im deutschen Skiverband wäre man über solche, jetzt bin ich schon wieder, ich fange jetzt nicht wieder an.
Lass mal es allein stehen.
Du darfst.
Ja, Kalle Pallander und Tanja Putianen im Slalom natürlich gut benannt, aber in der Abfahrt, das ist neu. Ich glaube, der trainiert ja auch extrem viel mit den Schweizern und so. Na, der ist... Der ist gut und wird auch immer wieder mal vom Hans Knaus erwähnt. Ah, pass auf, der kommt noch vielleicht. Ja. Und jetzt hat er es einmal zweimal gleich gezeigt.
Mit, drei, mein mit Felix, 23, gell?
Ja, also, eben. Ja, für ja. Abfahrer, ja. Na, super. Mein Felix der Woche ist kein Skifahrer, sondern das ist der Fabio Wiebmer. Er ist BMX-Fahrer. Mit seinem Bike ist er die Streif runtergefahren. Aus einem irren Luftstand in die Mausefalle reingesprungen. Ich verstehe es nicht, wie das gehen kann. Fabio Wiebmer ist vielleicht wirklich einer der besten Sportler in ganz Österreich. Wenn man das anschaut, schaut sich bitte das Video an. Red Bull hat sich da natürlich wieder was Orges überlegt rund um dieses Rennen. Es gibt auch ein Making-of. Der ist zum Beispiel, der ist nicht durchs Starthaus gefahren, sondern übers Dach vom Starthaus hat er sich reingedroppt in die Piste. Und sie haben es dann so zusammengeschnitten, aber im Making-of sieht man, der ist absichtlich dann ins Netz abgeflogen, weil er das nicht bremsen kann. Er kann nicht den Sprung vom Starthaus aus bremsen und dann diese Rechts-Links-Kurve zur Mausefalle fahren. Stattdessen ist er vom Rad gestiegen. Ein bisschen abbremst und dann hat er sich reinkaut in den Zaun. So kontrolliert wie möglich hat er das gemacht. Es ist ein arges Video gewesen und ja, völlig krank.
Ja, ich bin heute Nachmittag, wir haben noch stellenweise Glatteis, Lukas, bin ich mit meinem Mountainbike in die Stadt Rosenheim gefahren, um mir was zu essen zu kaufen. Das wird wieder nicht gewürdigt von dir.
So. Ach so, bist du vielleicht auch einer der besten Sportler, die Deutschland hat?
Nein, bitte nicht, bitte
ja,
nicht.
Okay. Ja. Also du hast ein Gefühl gekriegt dafür, wie verrückt diese Aktion war.
Unbedingt,
sehr
unbedingt.
Cool. Ja, eine, jetzt sind wir eh schon lang und über der Zeit, aber Kilde hat sich gemeldet, Alexander Omot Kilde, er muss nochmal operiert werden. Es geht darum, den Muskel im zerschnittenen Wadel zu erhalten. Also da dürft noch, eben, da sind Nerven durchtrennt worden oder angerissen worden. 6 Wochen keine Belastung ist einmal fix und die Hoffnung, dass er da die Muskeln wieder ansteuern kann und künftig dann auch wieder aufblasen kann und trainieren kann. Ne? Das ist noch so ein Update von Kilde. Genau. Ja, und jetzt schauen wir voraus, Tobias. Wir haben, es stehen an 2 Rennen in Schladming. Dann am Wochenende 3-mal Cortina, die Frauen mit einem Speed-Wochenende dort. Und dann, ja, Garmisch-Partenkirchen steht vor der Tür, 2 Super-Gs dort. Kein Platz fürs Abfahrtstraining, weil eben Schladming mitten unter der Woche ist. Deswegen fahrt man dort 2 Super-Gs, wo es ja kein Training braucht. Aber Garmisch steht an, Heimweltcup für die Deutschen.
Ja, ist eine Chance. Also, ja, gut. Cool, Garmisch im Kalender ist immer cool, ist immer wichtig, aber jetzt freuen wir uns, glaube ich, alle erstmal auf Schladming, haben wir wieder mal diesen Doppel-Event mit dem Riesenslalom und dem Slalom. 17:45 ist jeweils der erste Durchgang, 20:45, dann der zweite Durchgang. Cortina, Speedwochenende Damen, freue ich mich auch echt drauf, weil wir da schon auch gesehen haben, was da möglich ist und gerade für die österreichischen Damen kann man wieder hoffnungsvoll reingehen. Kira Weidle, ich hoffe jetzt tatsächlich nach Altenmarkt-Zauchensee, dass da was möglich ist. Kann sie auch. WM-Medaille lässt grüßen. Größter Erfolg bisher in ihrer Karriere. Und genau, da haben wir einmal, wir haben halt wieder diese Triple-Show, die Dreifachnummer. Ob es uns gefällt oder nicht. 26. Freitag ist 11 Uhr, Samstag 10.30 Uhr, zweimal Abfahrt, dann Super-G am Sonntag um 10.30 Uhr und in Garmisch-Partenkirchen haben wir Samstag 11.45 Uhr Super-G Nummer 1 und Sonntag 11.30 Uhr Super-G Nummer 2 und ja, die zwei wilden Hunde werden sich schon wieder was einfallen lassen. Freuen wir uns drauf und damit haben wir es, glaube ich, rund gemacht, oder?
Ja, genau. 7 Rennen stehen an. Wir schauen uns das alles an. Wir melden uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf die Rennen. Wir freuen uns auch über über Feedback, über Facebook an sich. Freuen, ja, weiß ich nicht. über Feedback auf jeden Fall von euch. Ihr schreibt uns immer wieder, auch mit konstruktiver Kritik. Das freut uns sehr, weil das auch wirklich sehr respektvoll gehalten ist, wenn es auch mal was zu kritisieren ist, gibt. Es gibt aber auch Lob von euch. Das freut uns natürlich auch. Wen nicht, auf Twitter, Facebook, Instagram sind wir erreichbar unter Après-Ski-Podcast. Schreibt uns, wenn euch was auf der auf der Seele liegt. Ja, und empfehlt es uns weiter, das würde uns freuen. Und sowieso freuen wird es uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute und Servus.